Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Israel hat erneut ein Schiff mit Hilfslieferungen für den abgeriegelten Gazastreifen gestoppt. Nach Armeeangaben wurde diesmal keine Gewalt angewendet. Am Montag hatte Israel ein anderes Hilfsschiff gewaltsam an der Weiterfahrt gehindert. 9 Aktivisten wurden getötet. Auch heute wurde das Schiff in den israelischen Hafen Ashdod umgeleitet. Die Hilfsgüter sollen nun auf dem Landweg in den Gazastreifen gebracht werden. Die USA und die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte forderten Israel auf, die Blockade des Gazastreifens zu lockern.
Anders als am Montag ging die israelische Armee heute vorsichtig vor. 4-mal forderte sie die Rachel Corrie auf, den Hafen von Ashdod anzusteuern. Als das nichts half, übernahm die Armee gegen Mittag das Schiff. Die Aktivisten, zu denen die irische Friedensnobelpreisträgerin Mairead Corrigan gehört, leisteten keinen Widerstand und folgten der Anordnung, sich ruhig hinzusetzen. Ministerpräsident Netanyahu lobte dieses Verhalten. Dies mache den Unterschied zwischen echten Friedensaktivisten und Hassaktivisten am Montag aus, sagte er. Israel will seine Blockadepolitik fortsetzen. Wir werden jedes Schiff stoppen, das nach Gaza will, aber wir werden jede Hilfslieferung nach Gaza hineinlassen. Bilder von der Rachel Corrie vor dem Ablegen in Irland. Israel besteht darauf, jede Ladung zu kontrollieren, um den Waffenschmuggel an die Hamas zu unterbinden. Die Rachel Corrie hat aber auch Baumaterial geladen, das Israel grundsätzlich nicht nach Gaza lässt, weil es für Bunker der Hamas benutzt werden könnte. Am späten Nachmittag lief die Rachel Corrie in den Hafen von Ashdod ein. Die Aktivisten sollen so schnell wie möglich außer Landes gebracht werden.
Mit dem heutigen Tag ist die Diskussion um die israelische Blockade von Gaza noch lange nicht vorbei. Immer mehr israelische Kommentatoren werfen ihrer eigenen Regierung Dummheit und Sturheit vor und empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen, um sich von Gaza loszusagen. Sollen doch die Ägypter, die selbst eine Grenze mit Gaza haben, oder die Türken, die sich diese Woche zum Schutzpatron von Hamas entwickelt haben, die Verantwortung für Gaza übernehmen. Doch das werden beide Staaten wohl mit Sicherheit dankend ablehnen.
Einen Tag vor der Haushaltsklausur ist die Linie der Bundesregierung weiter unklar. Bundeskanzlerin Merkel deutete an, vor allem bei den Sozialausgaben den Rotstift anzusetzen zugunsten von Zukunftsinvestitionen. Die CSU brachte einen höheren Steuersatz für Spitzenverdiener ins Gespräch. Die FDP lehnt Steuererhöhungen dagegen strikt ab. Auf ihrer zweitägigen Haushaltsklausur will die Bundesregierung über Einsparungen in Milliardenhöhe entscheiden.
Sommerwetter im Regierungsviertel, frostige Stimmung dagegen im Kanzleramt. Die Gesundheitsreform blockiert, die Entscheidung über die Laufzeiten von Atomkraftwerken verschoben. Schwarz-gelbe Projekte kommen nicht voran. Zudem steht die Koalition vor ihrer größten Herausforderung. Finanzminister Schäuble muss in den kommenden Jahren jeweils etwa 10 Milliarden Euro einsparen, um das Rekordhaushaltsloch in den Griff zu bekommen. Die Koalition noch uneins, wo gespart werden soll. Die Kanzlerin gab heute die Richtung vor. Sie will das Verhältnis zwischen Investitionen und Sozialausgaben neu austarieren.
Das kann nicht einfach dadurch geschehen, dass man immer die Einnahmeseite erhöht, sondern das muss dadurch geschehen, dass man auch Strukturen der sozialen Sicherheit effizienter macht.
Das heißt also, Sozialausgaben kürzen. Das wollen auch die Liberalen, zum Beispiel die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 einschränken. Die Sparvorschläge reichen von einer Kürzung von Elterngeld bis zur Aussetzung der Wehrpflicht. Außerdem machen Unionspolitiker immer wieder Vorstöße, Steuern zu erhöhen. Zum Beispiel den Spitzensteuersatz, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten.
Möglicherweise muss man zugunsten dieser Mittelschicht umschichten und zulasten der Spitzenverdiener. Aber auch das muss das Kabinett mal besprechen.
Auch die Abschaffung des verminderten Mehrwertsteuersatzes, etwa für Tiernahrung, wird in der Union diskutiert. Dagegen lehnt die FDP Steuererhöhungen ab.
Die FDP ist die einzige Partei, die definitiv eine Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger bei der Einkommen- und der Mehrwertsteuer ausschließt. Das werden wir nicht mitmachen. Wir wollen Spardruck in der Politik, damit wir strukturell an Veränderungen kommen.
Die Sparklausur wird zeigen, ob die Koalition noch handlungsfähig ist. Welche Wahlversprechen werden begraben? Welche Projekte wollen die Koalitionspartner jetzt noch realisieren? Manch einer in der Koalition befürchtet, es könnte die wohl letzte Chance für das schwarz-gelbe Bündnis sein.
Die Nominierung des niedersächsischen Regierungschefs Wulff zum Präsidentschaftskandidaten der Koalition führt zu Unmut im liberalen Lager. Vorbehalte gibt es vor allem in ostdeutschen FDP-Landesverbänden. Der sächsische FDP-Chef Zastrow sagte der Welt am Sonntag, es gebe keinen Blankoscheck für Wulff. Zugleich zeigte er Sympathien für den Gegenkandidaten von SPD und Grünen Gauck. Ähnlich äußerten sich andere ostdeutsche FDP-Landespolitiker. Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Medvedev wollen die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen zwischen Russland und der Europäischen Union vertiefen. Zum Abschluss ihrer zweitägigen Beratungen in Schloss Meseberg kündigten beide eine entsprechende Initiative an. Auch im Atomstreit mit dem Iran wollen Merkel und Medvedev an einem Strang ziehen.
Fast mutete es wie eine Auszeit an. Weit weg von Berlin im Schloss Meseberg berieten der russische Präsident und die Kanzlerin die Geschicke der Welt. Deutschland und Russland wollen bei der Lösung internationaler Konflikte enger denn je zusammenarbeiten. Medvedev will sich sogar Sanktionen gegen das Atomprogramm des Iran anschließen. Dieses unverantwortliche Benehmen darf nicht fortgesetzt werden. Man muss auf die internationale Gemeinschaft hören und mit den internationalen Partnern gemeinsam handeln. Nur so kann man diese sehr schwere Aufgabe lösen. Medvedev seinerseits sucht die Unterstützung der Kanzlerin für die Visafreiheit im Reiseverkehr zwischen der EU und Russland. Wie es scheint, mit Erfolg.
Deshalb ist die Zeit gekommen, hier wirklich in eine Phase einzutreten, wo wir sehr konkret sagen, was müsste gemacht werden, damit es zu einer Visabefreiung kommt. Dann glaube ich, wird auch die russische Seite auf die Bedenken eingehen.
Um aufeinander einzugehen, hatten die beiden mehr als 10 Gesprächsstunden. Sie wollen neue Regeln der Krisenbewältigung entwickeln und hoffen, dass
wir auf einem sehr praktischen Pfad dazu kämen, unsere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland auf eine neue Stufe zu heben.
Die Bewältigung von Krisen und Konflikten zwischen Brüssel und Moskau soll künftig durch ein Komitee auf Ministerebene vereinfacht werden. Die Bundeskanzlerin will sich bei der EU für die russischen Ziele einsetzen. Im Gegenzug rückt Russland sicherheitspolitisch näher an die Europäische Union. Für Angela Merkel nach einer innenpolitisch eher schwierigen Woche immerhin ein außenpolitischer Lichtblick.
Der erneute Versuch des Konzerns BP, das Ölleck im Golf von Mexiko zu schließen, zeigt erste Fortschritte. Nach US-Behördenangaben fing ein Absaugtrichter binnen 24 Stunden fast 1 Million Liter Öl auf. Präsident Obama forderte den Konzern auf, betroffene Anwohner und Unternehmen mehr finanzielle Hilfen zukommen zu lassen. Mittlerweile hat der Ölteppich auch die Strände von Florida erreicht.
Die ersten Reinigungstrupps machen sich ein Bild und die Vorboten sind überall. Jetzt hat das Öl auch die weißen Strände von Florida erreicht. 60 Milliarden Dollar bringen Touristen jährlich hierher. Das große Zittern beginnt. In Louisiana fordert das Öl unterdessen immer mehr Opfer. In nur 24 Stunden haben Tierärzte hunderte Vögel gereinigt. So viele wie in den 6 Wochen zuvor. Währenddessen ist noch völlig unklar, wie viel Öl BP mit einer Spezialkappe über dem Leck auffangen und in Tanker pumpen kann. Bisher ist es etwa ein Drittel. BP hofft auf bis zu 90%. Gewissheit wird es frühestens morgen geben. Bei einem gemeinsamen Schrimpessen mit Fischern in Louisiana kritisierte Präsident Obama den Konzern BP. Der mache Milliardengewinne und zahle viele Millionen für eine Imagekampagne. Ich will daher nicht hören, dass BP dann bei den kleinen Fischern und Geschäftsleuten geizt, die so hart betroffen sind. Die Stimmung gegen den Ölkonzern wird immer gereizter. Er tue zu wenig, verschweige das wahre Ausmaß der Schäden und zahle nur zögernd, so die Vorwürfe.
Aber auch der Präsident gerät immer mehr unter Druck. Weitgehend machtlos den Ingenieuren der Ölindustrie ausgeliefert, versucht er es jetzt mit immer entschlossenerer Rhetorik. Denn die Ölkatastrophe könnte zum beherrschenden Thema vor den Kongresswahlen im November werden.
Die Stadt Magdeburg ist von heute an Gastgeber des diesjährigen sogenannten Wissenschaftssommers. Mehr als 100 Mitmachveranstaltungen widmen sich dem Thema Zukunft der Energie, aber es gibt auch eine WM im Kopfrechnen. Die großen deutschen Forschungseinrichtungen richten den Wissenschaftssommer jedes Jahr in einer anderen Stadt aus.
Diese Halbkugeln sind untrennbar, auch ohne Schrauben. Nicht einmal Pferdegespanne kriegen sie entzwei. Grund ist das Vakuum innerhalb der Kugel. Ein Experiment, mit dem Otto von Guericke schon vor über 350 Jahren für staunende Zuschauer sorgte. Heute müssen dafür Schokoküsse herhalten beim Wissenschaftssommer in Magdeburg. Vor allem die Kleinsten soll das neugierig machen.
Was macht denn ein Wissenschaftler so den ganzen Tag?
Projekte und so, also sowas, was wir gerade hier gemacht haben.
Ich finde die Experimente am schönsten.
Ich muss die beiden Drähte hier an die Solarzelle so anbringen, dass hier ein Strom fließt und diesen Ventilator zum Laufen bringt.
Forschung erlebbar machen für alt und für jung. Mit diesem Ziel wurde der Wissenschaftssommer vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Seitdem bereichert das Treffen einmal jährlich sowohl die Besucher als auch die Forscher.
Da sammelt man eben auch Erfahrungen, weil auch die einfachsten Fragen können sozusagen die Wissenschaftler, wenn sie wieder nach Hause gehen, in ihr Labor darauf bringen, nochmal ihre Forschung auch in eine ganz andere Richtung zu lenken, weil vielleicht ein Kind eine Frage gestellt hat, auf die sie selbst gar nicht gekommen sind. Und die Rückmeldung haben wir auch tatsächlich bekommen.
Und darauf hoffen die Forscher natürlich auch diesmal wieder. Bis nächsten Freitag laden sie deshalb zum Wissenschaftssommer nach Magdeburg ein.
Zum Sport. Der THW Kiel ist zum 16. Mal deutscher Handballmeister. Am letzten Spieltag der Saison gewannen die Kieler mit 27:24 beim TV Großwaldstadt.
Der THW Kiel schreibt Handballgeschichte. Der deutsche Rekordmeister gewinnt eine Woche nach dem Champions-League-Titel den 6. deutschen Meistertitel in Serie. Der Sieg beim TV Großwaldstadt war nur zu Beginn gefährdet, als die Gastgeber schnell mit 4:0 in Führung gehen und von der Handballsensation träumen. Nach einigen Spielminuten ist der alte und neue deutsche Meister aber die bessere und konzentriertere Mannschaft und führt bereits zur Pause mit komfortablem 5 Tore Vorsprung. Aber der TV Großwaldstadt fightet in der ausverkauften Halle im zweiten Durchgang und kommt auf 24:27 heran. Ein Ergebnis, das beide Teams beim Schlusspfiff feiern. Großwaldstadt ist damit für den Europacup qualifiziert. Und der THW Kiel verteidigt seinen deutschen Meistertitel. Mit den meisten erzielten Treffern und den wenigsten Gegentoren wird der THW Kiel Meister. Und Erfolgstrainer Alfred Gislason bekommt in Bayern die passende Dusche als Geschenk.
Francesca Schiavone hat das Endspiel der French Open in Paris gewonnen. Im Überraschungsfinale gegen die favorisierte Samantha Stosur aus Australien gewann die Weltranglisten 17. den ersten Satz mit 6:4. Nach einer Stunde und 38 Minuten verwandelte Francesca Schiavone im Tiebreak des zweiten Satzes ihren ersten Matchball. Für die 29-jährige Mailänderin der größte Erfolg ihrer Karriere und der erste Titel beim Grand-Slam-Turnier für eine Italienerin.
In der Slowakei hat das Hochwasser dramatische Ausmaße angenommen, vor allem im Osten des Landes rund um den Ort Košice. Tausende Menschen mussten vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. Viele Einwohner waren von der Katastrophe überrascht worden. Der Dauerregen unterspülte Hänge, die ins Rutschen gerieten, und Häuser und Straßen unter Schlamm begruben. Auch an vielen Eisenbahnlinien entstanden schwere Schäden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 6. Juni.
Zwischen dem Hoch über Südosteuropa und dem Tief über Frankreich strömt sehr warme und zunehmend feuchtere Luft zu uns. Wolken des Tiefs machen sich morgen Abend mit Schauern und Gewittern von Westen bemerkbar. Sie ziehen in der Nacht zum Montag über uns hinweg. In der kommenden Nacht ist es meist klar, morgen abgesehen von dünnen Schleierwolken wieder viel Sonne. Am Nachmittag bilden sich in der Südwesthälfte Quellwolken, Schauer und Gewitter folgen örtlich mit Hagel und Starkregen. Morgen wird der Wind meist nur schwach aus Süd. Bei Gewittern können am Abend Sturmböen aus West auftreten. Heute Nacht Werte zwischen 15 und 7 Grad, am Tag 21 Grad an den Küsten und bis zu 30 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Montag ziehen die Schauer und Gewitter ostwärts, am Montag dann im Südosten noch Schauer bis 26 Grad. Am Dienstag vor allem Richtung Osten längere freundliche Abschnitte, daneben aber auch Schauer und Gewitter, am Mittwoch wechselhaftes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.50 Uhr mit Tom Buro. Darin vor der Sparklausur morgen im Kanzleramt, wie Angela Merkel die zerstrittene Koalition wieder auf Kurs bringen will, und Südafrika feiert, wie sich das Land auf die WM einstimmt. Musik.